Eine Million, dein Vater soll sie mir übergeben an der Rundsporthalle heute um Mitternacht. Und seinen Autoschlüssel. Wenn er die Polizei einschaltet, geht es dir schlecht. Sag ihm das. Drama.
Carbonara.
Willkommen zu einer weirden und mystischen Folge von Drama Carbonara. Tatjana. Jasna. Und Asta begrüßen euch im düsteren Herbst, der da draußen einherzieht. Und wir sind nicht allein, wir haben einen Werwolf eingeladen im Gepäck Tarotkarten. Und es ist der Georg Hobmeier. Willkommen an unserem Seancentisch.
Herzlichen Dank für diese wunderbare Einladung und für die 25 Punschwürfel, die ich schon verspeisen durfte. Nehmen wir jetzt den 26.
Der Raum ist in weiches Licht getaucht. Auf dem Tisch liegen nicht nur Stapel von Punschkerapfen, sondern auch Stapel von Tarotkarten.
Und alle sind so fütteppert.
Ja.
Es immer. Ist ein Warmfilm.
Ich möchte sagen, Servus, grüß euch.
Hallo.
Hallo.
Grüßchen.
Hier spricht die Asta. Das ist herrlich, weil was man natürlich nicht weiß, weil wir wahnsinnig fleißig waren beim Vorproduzieren über den Sommer, aber heute ist der erste Termin, wo wir uns wieder in der Realität sehen, zum Aufnehmen nach fast 3 Monaten, gell?
Ja, aber wir haben uns natürlich in der Realität schon gesehen, wir haben miteinander geurlaubt und alles.
Ehrlich, ich habe nichts davon mitgekriegt, weil wir haben auch noch ein Privatleben.
Ja, okay. 50 Stunden Podcast in der Woche.
Und jetzt sind wir wieder da und es ist herrlich. Wir sind nicht nur zu dritt, sondern zu viert. Wer sitzt denn da am Tisch?
Wie im angekündigt ist der Georg Hobmeier da. Legendärer Mensch.
Danke für diese korrekte Feststellung.
Steht im Lebenslauf.
Mit wunderbarer Bassstimme.
Also, die muss ich allerdings produzieren. In Wirklichkeit habe ich ein fiepsiges, hysterisches Herumgeschrei in meinem Alltag. Aber sobald das Mikrofon vor mir ist, wird es gleich sehr bassig.
Georg, du warst mal Schauspieler, dazwischen Künstler und jetzt bist du so Serious Game Macher. Was hat das alles miteinander zu tun?
Es ist keine perfekte Karrierekombination, muss ich sagen. aber es hat eher so, ich halte es ja für Gerücht, dass Leute ihr ganzes Leben lang das Gleiche machen sollen. Dass man The Calling hat und dann macht man das 40 Jahre lang. Das ist wunderschön und das glauben einige Leute, das funktioniert bei einigen Leuten, aber bei mir war es so nach 10, 12 Jahren Kunst und Kultur oder sagen wir mal 14 Jahre, wenn man es ganz hart rechnet, dann einfach genug und gesagt, okay, das ist toll, Kunst ist toll, Kultur ist toll, schön, das gemacht zu haben, aber ich würde mir gerne mehr als ein WG-Zimmer leisten können. Mhm. Das war ein Faktor und dann war für mich, glaube ich, einfach die Arbeit mit dem Medium Computerspiel, also speziell mit den erwähnten Serious Games, also eher so Spiele, die nicht irgendwie der Unterhaltung dienen, sondern die sich halt eher den Serious Themes widmen, also Bildung oder in meinem Fall also politische Themen wie Flucht und Migration. Das war weitaus attraktiver, als vor 5 Personen in einem Keller in Bilbao ein experimentelles Tanzstück, irgendwie was auf Deleuze's Mill-Plateau basiert, zu performen.
Klingt aber jetzt auch irgendwie geil, muss ich sagen.
Aber das macht man einmal und das ist in Ordnung wahrscheinlich.
Ich glaube, ich habe es so 5-mal gemacht. wobei, ich muss jetzt zugeben, das war jetzt total gelogen. Ich habe nie was zum Mill-Plateau gemacht.
Aber ich war in Bilbao.
Auch nicht. In einem noch Keller. Mehr Lügen. Ich war in Wirklichkeit in Madrid und habe was zu Foucault gemacht. Also, das stimmt tatsächlich.
Ich habe übrigens was beschlossen gerade. Ich möchte heute den ganzen Abend eher in einer tiefen, gedeckten.
Ah, und wir sollen eher so reden.
Also ich habe überhaupt kein Problem damit, heute den ganzen Abend so zu sprechen.
Toll. Es ist ja schon Herbst. Wir können ja mit herbstlichen Stimmen sprechen.
Ja,
herbstliche Stimmen sind großartig.
erzähl uns ganz kurz, um noch einen kurzen Ausflug in die Vergangenheit zu machen. Wir werden später über diese Stadtspaziergänge reden, die du für Wien kreiert hast mit deinem Team. Und eine der Künstlerinnen, die da mitgeholfen hat, war die Magda. Und mit ihr hast du irgendein Hochzeitsstück aufgeführt in Polen. Bitte erzähl uns davon.
Das klingt alles urweird.
In einem Keller vor 5 Leuten.
Mit der Magda habe ich vor über 10 Jahren, glaube ich im Sommer 2010, gearbeitet. Und wir haben eigentlich zuerst ein Stück im öffentlichen Raum gemacht, also Salzburg und Innsbruck. Das lief im Sommer vorwärts und im Winter rückwärts.
Was bedeutet das?
Ja, du bist halt im Sommer, bist du halt in so einem performativen Spaziergang mehreren Performern gefolgt. Jetzt haben sich an so Spuren gekreuzt, dann ist man mit einer Person unterwegs gewesen, dann waren es 5, dann war es wieder eine. Und im Winter bist du die Strecke mit Kopfhörern rückwärts gegangen und hast aber den Audioklang vom Sommer gehabt.
Aha.
Das ist doch so. Aha. Winterliche Gassen gegangen und hast irgendwie gehört, wie die Leute noch draußen sitzen im Sommer und Prosecco trinken und in Wirklichkeit war alles schon so verlassen. Mhm. Außer natürlich in der Innsbrucker Innenstadt, wo im Winter extrem viel los ist. Da hast halt die Leute was anderes saufen gehört.
Das ja, wo man nur so Skischuhe klappern hört.
Genau, da hast du die Sandalen des Sommers und die Sommerspritzer gehört, wie sie Kling machten und in Wirklichkeit standen eben Leute dann am Klong gemacht. Aber in Salzburg da
hat weil auch rückwärts halt.
Genau.
Aber was war das in Polen?
Das war dann eine meiner letzten Arbeiten. Und der Schmäh war, es war eben nicht in Polen, aber dazu kommen wir später. Die Magda, das war eines, glaube ich, ihrer ersten eigenen Arbeiten. Die wollte ein Stück zur südpolnischen Hochzeitskultur machen. Und die ist ein bisschen handfest. Also da ist die Hochzeit so, wie bei uns die Polterabende sind.
Die Hochzeit selbst.
Die Hochzeit selbst. Also, da
gibt's, mit Stripperinnen.
Das wird dann meistens an der Braut exerziert.
Nein. Diese, was?
Ja, da macht man dann so komische Spiele mit der Braut, so, keine Ahnung, so.
Ausziehen.
So ein Schlauch, irgendwie ein Sekulté und das landet in so einer Wodkaflasche bei den Füßen und dann muss man aus dem
so Poltertrinkspiele halt.
Ja, ja, so okay. Ganz arges Zeug, aber das macht man dann mit der Braut und sie hat. so relativ unglaublich. Sie hat dann ein Stück draus gemacht, wo das Publikum mehr oder weniger, die waren die Gäste dieser Hochzeit, aber es ging natürlich auch um diese ganzen politischen Themen, also die Migration der Menschen, diese Diaspora, die ja riesig ist, also bei uns und auch in Deutschland wird ja relativ viel mit polnischen Bauarbeitern gebaut, die machen ja alle möglichen Dinge. In Großbritannien haben sie auch mehr oder weniger die ganze Installationsbranche geschmissen, bevor sie rausgeschmissen wurden. Deswegen geht vermutlich keine einzige Therme mehr in Großbritannien.
weil die Polen den Brexit nicht überlebt haben. Oh
genau, weil die jetzt alle gut dotierte Jobs in Gütersloh haben. Und der Clou in der Geschichte war, dass halt in jeder Stadt, wo dieses Stück performt wurde, wurden halt polnische Alleinunterhalter aus der Community eingeladen, um dort mit ihrem Keyboard mitzuspielen.
Oh, ja, toll.
Die haben dann halt die ganzen Klassiker gespielt, so Clown, Sakochani Clown und Jeste Shalona und Biala Meva. Das kennen die dann natürlich alle und die haben dann einfach immer zu den jeweiligen Versionen des Keyboard-Alleinunterhalters, manchmal waren es auch kleinere Bands, dann unsere Choreografien gemacht.
Findet man das auf Spotify?
Ja.
Großartig. Ja. Wirklich?
Dann bestücken wir unseres. Also Entschuldigung, ich wollte anders reden. Dann bestücken wir unsere Spotify-Playlist heute mit polnischen Liedern. Kannst du mir nur die Titel nochmal wiederholen?
Jeste Shalona.
Oh, Jeste Shalona.
Clown Sakochani Clown.
Hey, ich Clown Angst, Sakochani Clown. Wie schreibe ich das auf?
Und Biala Meva.
Biala Meva.
Okay. Biala Meva. Biala Meva ist halt eher so was Melancholisches. Mhm. Und jetzt kommt es zum Clou und es ist dann über ein Programm namens Freischwimmen noch so. Wie nennt man diese Theater? So unabhängige Theater, die eher so freie Produktionen machen wie Kampnagel und Mosontum und Brut getourt. Und es wurde aber auch von einem polnischen Festival co-produziert und als die es gesehen haben, haben sie gesagt, sie würden gerne davon Abstand nehmen, dieses Stück in Polen zu zeigen, weil es ein Feuerwerk des Fremdschämens ist. Also das ist so eine, also jetzt nicht so, es ist jetzt nicht irgendwie, es war wirklich gut, aber es war halt wirklich, es hat halt mit diesem unglaublich peinlichen Tropen polnischer Popkultur und halt dieser Working-Class-Popkultur gespielt. Und es war dann den hochintellektuellen Kuratoren das Festival ist aus Bosnien einfach zu polnisch.
Ich hab gedacht, die polnische Botschaft hat euch wieder ausgeladen oder irgendwie so.
Genau, das waren die Kuratoren von dem Festival, die gesagt haben, das ist zu arg, das ist zu primitiv, das ist zu Borat oder wie auch immer. Das wollen sie in Polen nicht zeigen, damit können wir die Leute im Westen unterhalten.
Ja. Gott sei Dank machst du jetzt Computerspiele.
Genau. Also wir durften auch nie wieder irgendwelchen Theatern spielen. Das ist ein bisschen übertrieben, aber das ist so eine meiner Hausverbot an allen Häusern. Zu viel Wodka, zu viel Exzesse. Ich glaube, der Matthias Lilienthal, der hat sich irgendwie bei einem dieser Saufspiele ein Bantel gerissen.
Also der letzte Spiel.
Okay.
Ja. Mhm. Die mussten so im Kreis fahren mit so Mikroscootern und Wodka trinken und dann ist er irgendwo in einen Tisch reingefahren und hat sich das Bantel gerissen.
Okay, das wundert mich null.
Ein Highlight, ein absolutes Highlight.
Klingt gut. Klingt nach Fun. Wie war das Clown-Nummer-Ding, der Titel?
Clown Sakochani Clown. Ich weiß nicht, ich möchte dieses Lied meinem Freund Mateusz aus Polen widmen, falls das irgendeinem Grund zuhört. Der kriegt immer totale Anfälle, sobald die Discopola auflegt. Also falls er Dramo Carbonara hört aus irgendeinem Grund, möchte ich ihm jetzt Clown Sakochani Clown widmen. Ja. Für dich, Mateusz.
Liebe Grüße daraus. Wird aufgenommen. Liebe Grüße.
Bevor wir mit der Geschichte starten, magst du uns nur ganz kurz diese Wien-Spaziergänge erzählen und dann folgt eine wilde Geschichte, ich teaser sie kurz an, schau extra für die, ich kannte meinen Entführer von früher.
Wow.
Wow.
Gut, also, and back to serious topics. Gut, dann erzähle ich es noch ganz kurz. Also, polnische Saufspiele, Matthias Lilienthal, Bandriss, Ausladung vom polnischen Festival, Fast Forward, diverse Serious Games später, 11 Jahre später, haben wir dann eben im 7. Jahr unserer Firma uns einem...
Wie heißt sie?
Causa Creations heißt die Firma, haben wir uns dann einem Stadtspaziergangsformat mit App zugewandt. Also das will die Fortführung von diesem Kram, was ich mit Magda damals gemacht habe, nur dass wir halt damals MP3-Player verwendet haben und diesmal halt mit App, aber da kann man natürlich alle möglichen Schnickschnack machen, GPS, Augmented Reality, alles natürlich interaktiv. Und das Projekt selbst heißt Die andere Stadt.
Und diese App, die man sich runterladen kann.
Genau, die kann man sich gratis runterladen, findet man in beiden Stores. Und das Konzept dahinter, dass wir mal was lokal machen wollten. Also wir beschäftigen uns permanent mit Themen aus der ganzen Welt und wir wollten mal lokal in der Stadt was machen und auch mit KünstlerInnen aus der Stadt. Also die Magda war auch an Bord, ein junger serbischer Medienkünstler, Nestor Hiebel und Alireza Darjanavard, ein iranischer Theatermacher. Und wir haben denen mehr oder weniger carte blanche gegeben, mit uns an so Stadtspaziergangsformaten zu arbeiten. Also sie hatten die inhaltliche Carte Blanche und wir haben es dann mehr oder weniger mit ihnen umgesetzt. Und das Licht der Welt erblickte das gute Stück am 15. September.
Und jetzt kann man im 5., im 10. und im 16. diese Stadtspaziergänge machen, jeder, oder?
Genau, also ja. Reumannhof.
Ich habe sie schon gemacht, sie sind echt cool.
Im 5., genau. Und im 10. der Volkspark Laaberg, ein wunderschöner Park.
Urschön, neben Oberlaa kennt keine großartig. Sau, urleibernd.
Volkspark.
Trauerweiden, See, Schwimmbad. Also keine
Burger
Ahnung,
gibt's
wie man
auch
das verpassen
daneben.
Kann.
Aber das ist nicht die Löwegrube.
Nein, das ist, glaube ich, woanders. Also das ist U-Bahn-Station Altes Landgut. Und für die Leute, die ein bisschen zentraler was machen wollen, gibt es was im 5. und natürlich direkt am Üppenplatz und in die umliegenden Gegend Brunnemark gibt es dann das vom Alireza.
Und das Geilste am Üppenplatz ist, und die Merlin, unsere liebe Fotografin, die urviele Fotos von uns macht und fantastische Fotos macht, habe ich engagiert, damit sie Fotos in diesem Bunker unterm Ippenplatz macht. Es gibt nämlich einen Luftschutzbunker unterm Ippenplatz, wo diese Menschen hier den Schlüssel dazu haben. Aha, und da kann man reingehen und spazieren gehen und es ist super schräg da unter dem Spielplatz in diesem alten Nazi-Luftschutzbunker.
Das war übrigens, ist das nicht so ein Luxus-Nazi-Bunker gewesen?
Ja.
Genau. Also da durften der normale Pöbel durfte gar nicht rein, sondern nur der Obersturmführer Horst und der Herr Kommerzialrat und der Herr Doktor so und so. Die durften dann irgendwie in Familienzimmer mit Stockbetten und Tapete ihren
so arg.
ihren bombigen Abend verbringen und der Rest ist dann halt irgendwie eben in der Wohnküche verschüttet worden, drei Häuser weiter.
Herrlich. Wo, haben Sie da auch Ihren Kindern dann Zyankali-Kapseln unter die Zunge gelegt, 1945, quasi kurz vor Krieg?
Ich glaube, so Elite waren sie dann doch nicht. Ich glaube, es waren ja Österreicher und Österreicherinnen, die sind dann vermutlich eher so mit den kommunistischen Fahnen dann so.
Sind sie schnell reingemischt.
Genau, so, Gott, das sind die Kommunisten sind da. Was soll ich denn ansehen? Habt ihr was Rotes?
Schön, herrlich. Mhm.
Es gibt im Vierten übrigens auch einen Bunker, das bin ich gestern drauf gekommen.
Wirklich? Ja.
Wow. Die Dame von der Bezirkszeitung, die uns interviewen war, hat mich darauf hingewiesen, es gibt einen identen Bunker unter einem Platz an der Grenze zwischen Vierten und Fünften.
Wirklich?
Mhm. Und der Bezirk hat den Schlüssel verloren, sie kommen nicht
mehr. Nein, hör auf.
Nein. Das überhaupt jetzt, muss ich das rausschneiden?
Also, man kann kein Schlosser hin und das Ding.
Die Bezirke sind total froh, dass sie mit diesem Bunker nichts zu tun haben müssen, weil sie sitzen einfach auf irgendwie 500 Quadratmeter Bunker.
Aber wer weiß, was da drin ist?
Ja, nichts. Da in diesem Bunker im 16. Da ist ja total dieses schräge Masken, mexikanisches Pappmaché, Riesending da drin. Was ist das? Was ist in dem Bunker alles drin? Das ist so schräg.
Also das Hüppenplatz war speziell, weil da haben die Leute vom Brunnenmarkt, also die Standelbetreiber, haben das als Lager verwenden dürfen eine Zeit lang. Und deswegen, da sind noch so, 1964 sind noch so Zettel an der Wand, Familie so und so bringt ihre Tomaten. Ja. Da sind Wahlkarten liegen herum am Boden verstreut. Wirklich? Von irgendeiner seltsamen Linie, was sie da unten machen, keine Ahnung.
Wie könnte man, ich meine, die sind ja wahrscheinlich so Stahlbeton und kann man nicht wirklich weggeben und ist schwierig, ne? Was könnte man da realistisch draus machen?
Der Alireza träumt von einem offenen Raum für Kunst und Kultur, weil er findet, das kann irgendwie genutzt werden und nicht nur so vor sich hin vegetieren, sondern es ist ein Ort mit Geschichte und das ist seine Vision davon. Ja. Vielleicht wäre es gut, wenn sie sie aufmachen würden und mit neuem Leben irgendwie füllen, oder?
Na gut, aber erzähl mal, wie man da reinkommt.
Mit einem Schlüssel.
Naja, es ist eben nicht wirklich zugänglich für den freien Verkehr, weil der Eingang ist einmal einen Meter groß.
Darauf wollte ich
es ist ein Loch. Abziehen.
Und der ist wirklich hart zum Einsteigen. Das heißt, sie müssen überhaupt den ganzen Eingang mehr oder weniger größer aufmachen. Sie müssen ein Lüftungssystem reinmachen. Es gibt einen zweiten Eingang, den müsste man wieder aufbrechen, all diese Dinge. Aber im Moment überlegen die eben gerade, wie man dieses Ding am besten betreiben könnte und wer der Träger sein könnte. Das ist natürlich auch alles unklar, weil die Stadt will...
Ich meine, es gehört halt der Stadt, oder?
Ja, eigentlich schon, aber dann hat der Bezirk den Schlüssel und wer ist zuständig? Niemand weiß es. Also das ist alles ein bisschen seltsam. Ich glaube, viele Leute wollen keinen Bunker besitzen.
Ist so Niemandsland eigentlich, oder?
Naja, wenn du den Bunker halt hast, dann musst du was mit dem Bunker machen. Also,
ja.
Schauen wir mal, was mit dem
Bunker passiert. Ja, solange keine U-Bahn durchgebaut werden soll, stört der auch nicht. Der ist halt einfach da so.
Ja, ich glaube, dieses Ding kriegst du nicht weg, weil es ist halt noch depperter als diese Flaktürme, die man auch nicht abreißen kann, nur halt in der Tiefe unten. Es wird sich sehr gut für Aquarium eignen, falls das Haus des Meeres...
Über das man drüber geht.
Ja, das Haus des Meeres könnte ja mehr oder weniger, die sind eh schon spezialisiert auf die Bespielung von Verteidigungsanlagen.
Aha.
Da könnten die einfach mehr oder weniger auch so eine Außenstation am Wippenplatz machen.
Sagen wir unseren quasi Nicht-Wiener Zuhörern oder auch vielleicht Österreicher wissen es vielleicht eher, aber auch den deutschen Zuhörern kurz erklären, was ein Flakturm ist.
Es gibt in Berlin einen Flakturm.
Und Hamburg. Nee,
im Wedding. Ha? Und in Hamburg gibt es beide einen Flakturm. Das sind so...
Also das sind die alten quasi Flugabwehranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg und in Wien gibt es davon drei, die aber immer einen Hauptturm und einen Nebenturm haben und die sind hier ganz in der Nähe gibt es zwei und die sind alle irrsinnig massiv und aus Stahlbeton gemacht quasi für die Ewigkeit und in einem verbauten Raum auch natürlich, das heißt, du kannst sie nicht einfach sprengen oder abtragen oder irgendwas machen. Die bröseln ein bisschen sofort vor sich hin, die im Augarten zum Beispiel, ne? Aber an der Grenze zum 6., zwischen 7. und 6. gibt es einen Flakturm, der das Haus des Meeres ist und der, das hast du gerade gemeint, wo der quasi als Indoor-Zoo für Reptilien und Fische und Aquarienanlagen und so.
Und Vögel. Das,
und Vögel und so,
das sind wieder reingefahren.
Und Affen. Kleine Affen. Ne?
Affen, stimmt. genau, und das ist immer die Frage, wie nutzt man die oder wie erhält man die, muss man die erhalten, spielt man die irgendwie, da gab es ja schon mehrere Projekte. Es sind einfach Monstren, die mitten in der Stadt stehen, 6 Stück. Und manche sind genutzt und manche haben irgendwie nicht so wirklich eine Zukunft. Ne? Also der im Ambergpark schaut nicht so aus, der im Augarten schaut auch nicht so lauernd aus.
Ich glaube schon, dass sie aus denen noch was machen werden. Das sind schon
Aber die zerfallen die ja, der am Augarten, der Große, der ist ja oben, bröselt der schon auseinander. Wie setzt man die in Stand? Dann sind die ja so riesen, also wir reden von so Dingern, die sind 60, 70 Meter hoch.
Aber ich glaube, der im Augarten, der wird dann irgendwie militärisch genutzt oder irgendwas nein, ist mit dem im Stiftgasse.
Genau, das ist der
genutzt. Ja, irgendwann wird nur militärisch genutzt.
Genau, da gibt es mehrere Untergeschosse und das ist die ganze, was weiß ich, was da alles drinnen ist. Ich darf nicht darüber sprechen.
Dramatische Sekunden.
Anyway.
Dramatische Sekunden. Wir hauen uns jetzt in die Geschichte rein. Ich kannte meinen Entführer von früher. Carina B. 26.
Ob es da jetzt eine Flakturm-Geschichtenkammer gibt? Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Tarot, nachdem hier so viele Tarotkarten auch am Tisch verteilt liegen.
Sollen wir vorher, vor der Geschichte nur Tarot machen oder danach?
Ja, danach.
Mittendrin.
Ja. Oder mittendrin.
Oder mittendrin.
Wir können also Entscheidungen für die Figuren treffen.
Ja,
die
Geschichte. Ja,
toll. Du musst jetzt überlegen.
Ja, das ist sehr gut. Sehr gut.
Du, aber lieber Georg, warum hast du denn die Tarotkarten überhaupt mit?
Ah, aber das ist schon wieder eine Seitengeschichte, bevor es losgeht.
Ja, let's do it.
Ist schon wurscht.
Ja, das war so eine kleine Obsession von mir, um mich von digitalen Spielen zu erholen. Und die ist dieses Jahr ein bisschen außer Kontrolle geraten. Also wir haben eigentlich mit so einem Tarotkarten-Brettspiel vor ein paar Jahren begonnen und es war immer so ein bisschen eine kleine Hobbyarbeit neben unseren komplizierten digitalen Arbeiten. Einfach nur Karten, schöne Grafiken, wunderbar. Und dann haben wir gedacht, das stellen wir auf Kickstarter. Das haben wir dann relativ ernst genommen, was relativ anstrengend dadurch wurde, aber Surprise, Surprise, wir hatten dann...
Sind jetzt Millionäre.
Na, aber... Fast halbe. Nein, yeah. Es ist der zweitgrößte spielebasierende Kickstarter geworden, der jemals aus Österreich kam.
Wow.
Und hat knapp 400.000 Euro eingespielt.
Mega.
Also
mega.
Mit
und
dem
wie
Geld.
Wie viel wollt ihr jetzt eigentlich? 40, oder?
120
war das.
120 war das Ziel. Das ist jetzt nicht Geld, was bei uns am Konto landet. Wir zahlen dafür Fabriken, die das Zeug herstellen, irgendwelche Postdienste, alles Mögliche. Aber es ist halt tatsächlich insofern ein großer Erfolg gewesen, weil es jetzt, wir wissen halt, es funktioniert. Wir werden auch in Zukunft Sachen mit Tarotkarten machen und wir finanzieren jetzt unsere digitale Spielentwicklung quer mit dem Verkauf von Tarotkarten. Und das ist, glaube ich, relativ einzigartig auf der Welt.
So great. Cool. Ja, dann legen wir für die Figuren so Schicksalskarten zwischendrin.
Let's do it.
Deal.
Sehr gut. Als ich nach meinem Überfall aufwachte, war ich eingesperrt.
Wie heißt sie nochmal?
Carina B., 26. Mhm. Ich hatte fürchterliche Angst um mein Leben. Doch dann kam die große Überraschung. Es war bereits dunkel, als ich die Gärtnerei verließ. Mein ganzer Stolz. Vom Startkapital meines Vaters hatte ich sie gleich nach meiner Ausbildung zur Gärtnerin vor nun genau 3 Jahren kaufen können. Die damaligen Eigentümer, bei denen ich auch mein Praktikum absolviert hatte, boten sie mir spontan zu einem günstigen Preis an. Sie wollten sich zur Ruhe setzen. Ich war einfach nur glücklich und stürzte mich voller Elan in die Arbeit. Sorgfältig schloss ich die Tür zu meinem neuen Laden ab, an den sich ein beheizbares Gewächshaus anschloss. 2 weitere befanden sich auf dem überschaubaren, aber doch recht ansehnlichen Grundstück. Mein Auto war in der Werkstatt. Also machte ich mich auf den Weg zur Bushaltestelle, 10 Minuten entfernt. Doch irgendwie wurde ich das Gefühl nicht los, dass mir jemand folgte. Ich drehte mich um. In einiger Entfernung sah ich einen schlaksigen jungen Mann im Schein der Straßenlaterne, der mit seinem Handy beschäftigt zu sein schien. Er hatte eine Mütze tief ins Gesicht gezogen, obwohl ein ausgesprochen lauer Abend eine sternenklare Nacht ankündigte. Georg, wir haben vergessen, dir die Regel zu sagen. Wie immer. Die einzige Regel, die es hier gibt in diesem Spiel ist, wenn du das Heft haben willst oder wenn du denkst, ah, ich will weiterlesen, ruf Drama Carbonara, Baby, und dann kriegst du das Heft.
Oh, okay.
Ich ging weiter. Die Schritte hinter mir passten sich den meinen an. Das musste nichts zu bedeuten haben. Trotzdem wurde ich das ungute Gefühl endgültig nicht mehr los und war froh, als der Bus kam, kaum dass ich die Haltestelle erreicht hatte. Ich stieg ein, hielt mich am Griff fest und schaute auf die erleuchtete Straße hinaus, als ich fast körperlich spürte, dass ich von hinten angestarrt wurde. Abrupt wandte ich mich um. Obwohl der Bus von Jugendlichen überfüllt war, entdeckte ich den schlaksigen jungen Mann von vorhin sofort. Er lehnte in der Ecke beim Ausgang. Es konnte Zufall sein. Aber dann stieg er an derselben Haltestelle aus wie ich. Seine Schritte passten sich wieder dem meinen an. Das konnte nun wirklich kein Zufall mehr sein. Bevor ich die Haustür aufschloss, drehte ich mich noch einmal um. Er war verschwunden.
Drama Carbonara, Baby. Am nächsten Tag gab ich der Praktikantin Bescheid, dass ich die Gärtnerei etwas früher verlassen würde, um mein Auto aus der Werkstatt zu holen. Im Anschluss daran machte ich gleich den wöchentlichen Einkauf im Supermarkt, fuhr nach Hause und stellte den Wagen auf meinen Parkplatz in der Tiefgarage ab, die zu dem Häuserblock gehörte, in dem ich, seit ich mich selbstständig gemacht hatte, wohnte. Ich öffnete gerade den Kofferraum, um den überquellenden Einkaufskorb herauszuheben, als ich ein Geräusch in unmittelbarer Nähe hinter mir hörte. Noch bevor ich mich umdrehen konnte, wurde ich von hinten gepackt. Ein Tuch, das penetrant nach Äther roch.
Da musste ich sofort an Schweigen der Lämmer denken.
Was?
Oder?
Ja. Diese Szene, wo er sie so in den Bus reinzahlt.
Ja, ja, wo sie in den Lieferwagen reinzahlt.
Wurde mir dermaßen kräftig gegen Mund und Nase gepresst, dass mein Schrei darin erstickte. Die Tatjana speziell für dich ausgesucht, Georg, die Geschichte. Ich weiß nicht.
Keine Ahnung, warum.
Ich weiß auch nicht. Panikartig schlug und stampfte ich um mich, so gut es in der Umklammerung überhaupt möglich war, bis meine Kräfte schlagartig nachließen und ich das Bewusstsein verlor.
Ich persönlich wäre wahnsinnig froh, wenn ich das Bewusstsein verliere, weil fuck, in dieser Fahrt, in dieser Situation will ich nicht bei Bewusstsein sein und hinten in diesem Wagen so, nein, ich will hier raus und du hast keine Chance, da bin ich lieber bewusstlos.
Ich weiß nicht.
Wärst du lieber bei Bewusstsein? Ich meine, das ist Pest nicht. Und Cholera, aber...
Mir wäre, glaube ich, nur lieber, ich wäre bei Bewusstsein, weil ich dann irgendeine Chance hätte, Dinge mitzukriegen, Geräusche draußen, irgendwas, so, wenn ich so
völlig weg bist. Ach so, dass du den Weg nachvollziehen kannst oder so.
Mhm. Ich weiß nicht.
Ich überlege gerade, ob das irgendwie gut einfahrt, so Äther, ob man dann so... Das war so mein erster Gedanke. Das war ein gutes High, wenn man so Äther und dann liegt man so drin.
Geile Träume.
So, Entführung. Es fühlt sich alles so warm an, bin glücklich.
Bunte Farben. Ich glaube eher nicht, weil der nächste Satz lautet wie folgt. Mein Kopf schmerzte. Mein Körper war wie gelähmt. Mühsam öffnete ich die brennenden Augen und blickte mich um. Ich lag auf einem verbeulten Eisenbett in einem winzigen, dunklen Raum.
Tatjana, was ist mit dir? Was ist das für eine Geschichte?
Es ist Herbst, okay? Herbst. Was? Es ist Herbst.
Wir brauchen ein verrostetes Eisenbett.
Ein zerbeultes Eisenbett.
Ein
zerbeultes Eisenbett.
In einem winzigen, dunklen Raum, in dessen Ecke sich als einziges Möbelstück ein Hocker befand. Ein schmales Fenster, einen Rollladen davor, durch dessen Ritzen fahles Licht sich hereinmühlte. Ich setzte
reinmühlte.
Mich. Hereinmühlte. Hereinmühlte.
So nimmt man es zumindest wahr nach dem ganzen Äther. Die Sonne müllt durch das Fenster.
Scheißlicht.
Das Bett beult und bellt und der Hocker singt ein Lied. Aber Kopfschmerzen. Ich glaube, ich muss auch mal Drama Carbonara sagen. Und,
schau hier.
Ich möchte auch ein bisschen lesen.
Gottes Willen. Die Sonne müllt herein.
Ich setzte mich auf. Mir war schwindlig und übel. Wo war ich? Nach und nach fiel mir ein, was geschehen war. Ich hielt mich am Eisengestell des Bettes fest, als ich mich schwerfällig erhob. Dann wankte ich zur Tür, drückte die Klinke hinunter. Sie war abgeschlossen, was ich befürchtet hatte. Mit einem Mal überfiel mich erneut Panik, die mir den Atem nahm. Mein Herz raste. Ich hastete zum Fenster. Es zu öffnen war aussichtslos. Ein Schloss hing am Griff.
Am Fenster?
Ein Schloss hing am Griff des Fensters.
Aha,
also,
okay.
Ich weiß nicht ganz genau, wie weit das Schloss, das am Griff hängt, das Fenster absperrt, aber...
Aber das ist sicher so eins mit so einem kleinen Schlüssel unten, oder so.
Das kann sein. Ja. Mein dröhnender Kopf sank gegen die kalte Scheibe. Plötzlich hörte ich Schritte hinter der Tür. Ein Schlüssel wurde ins Schloss gesteckt. Die Tür sprang auf. Ein schlaksiger Mann kam herein. So, jetzt wird's. Jetzt kommt der Entführer, den man kennt.
Sollen wir jetzt die Tarotkarten legen?
Genau, wir können jetzt die Karte zum schlaksigen Entführer legen. Moment, ich muss ganz kurz schauen.
Genau, die ihn charakterisiert,
die
oder?
Schicksalskarte, Moment. Wir machen das ganz mit einem klassischen Abheben. Wer hat du bist
total
Mistress of Horror und gibst uns die, oh mein Gott, die 7 der Schwerter, die Vergeblichkeit.
Die Vergeblichkeit?
Die Vergeblichkeit, die 7 der Schwerter.
Wirklich?
Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Ich unterdrückte einen Schrei, denn er hatte einen Strumpf über sein Gesicht gezogen, was es unheimlich gespenstisch erschienen ließ.
Aber glaubt sie, hat einfach wirklich einen Socken genommen und hat sich 2 Löcher reingeschnitten?
Oder so einen Palmerstrumpf.
Mhm. Ach so.
Ich sehe gar sowas.
Aber das sieht ja nie
welche
unheimlich
Farbe?
Aus. Blau?
Braun, oder? Nein, ich würde sagen so Hautfarben.
Wirklich? Ich würde sagen so Oma-Braun.
Oma-Braun.
Ja.
Aber eher dunkler. Ein dunkleres Braun. Ja. Mhm.
So, jetzt muss ich irgendwie Soundeffekte
das
machen.
So ausschaut, als hätte man, wäre man im Solarium gewesen.
Das dann gut ausschauen lässt. Nein,
wir müssen mit einer Serviette improvisieren, um die richtigen Soundeffekte für den Führer zu machen. Na endlich, sagte er mit näselnder Stimme. Ich dachte schon, du wachst überhaupt nicht mehr auf. Das Beben in meiner Stimme konnte ich kaum unterdrücken, als ich fragte, was wollen Sie von mir? Warum bin ich hier eingeschlossen? Das wirst du noch früh und jung erfahren. Er lachte, dass es mir schauderte. Ich muss ja mal probieren zu lachen mit dem
Ding. Schaurig lachen.
Boah, das ist geil.
Er lachte, dass es mir schauderte. Dann verschwand er wieder und ließ mich mit meinen sich überschlagenden Gedanken zurück, aus denen sich ein einziger schlagartig herauskristallisierte Lösegeld. Und jetzt kommt's. Mein Vater war Vorstandsmitglied einer großen Baufirma, die in letzter Zeit wegen ihren geplanten Filialen im Ausland in den Medien immer wieder Beachtung fand. Ich war sicher, das war der Grund meiner Entführung. Als ich erneut Schritte hinter der Tür hörte, griff ich spontan nach dem Hocker, hob ihn hoch über meinen Kopf und stellte mich neben die Tür. Meine Nerven bis aufs Äußerste angespannt. Der Schlüssel wurde herumgedreht, die Tür aufgestoßen. Mit Wucht ließ ich den Hocker niedersausen, verfehlte um Haaresbreite mein Ziel.
Nein.
Klingt nicht nach Zielen, muss ich sagen. Verlor stattdessen das Gleichgewicht und fiel zu Boden. Der Hocker hatte lediglich die Schulter des Mannes gestreift. Ich sprang auf. Er packte mich hart an den Armen und drohte. Moment, ich muss kurz den Strumpf aufsetzen.
Tu das nicht nochmal!
Dann riss ich ihm den Strumpf vom Kopf. Zu spät wurde mir dieser Fehler klar, denn nun war ich eine Gefahr für ihn. Ich würde ihn beschreiben können. Und dann stockte mein Atem, als ich in das blasse Gesicht voller Sommersprossen starrte, mit der breiten Narbe auf der Stirn, dem Wirbel am Ansatz der flammenden roten Haare. Loco! Stieß ich gepresst hervor.
Who the fuck is Loco?
Nenn mich nie wieder so! Schrie er mich an.
Moment, aber jetzt haben wir die Karte vorhin gezogen, aber wir wissen gar nicht, was die bedeutet.
Doch,
Vergeblichkeit.
Vergeblichkeit.
Also das ist alles, was wir jetzt wissen
genau,
wollen.
Genau, und die Vergeblichkeit war vermutlich, das hat sich vermutlich auf den Hocker bezogen.
Ja.
Weil die Karten haben schon gewusst, bevor ich dort war, dass der Hocker daneben.
Vergeblichkeit, weil man nur Karte
kann man jetzt fragen, wer ist Loco? Kann man die Karte fragen, wer ist Loco?
Ich kann noch mal so weiterlesen, weil ich glaube, es bekommt. Aber wir können die Karte natürlich
na, auch na. Weiterlesen.
Wozu? Ich kann nicht lesen, wenn du die Karten fragen kannst.
Eben, darum geht's ja.
Fragen wir gleich die Karten. Ich hoffe, es ist kein großes Arcana, sonst müssen wir da schwadronieren beginnen. Bitte sehr.
Loco, 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 loco.
Oh, wieder die Schwerter, aber diesmal ist es die Waffenruhe.
Aha.
Das ist, wir befinden uns nach wie vor im Konflikt, im Geistigen, aber jetzt wird der Kampf zumindest kurz unterbrochen und eingestellt.
Wirklich? Mhm. Total gut.
Mhm. Haben die jetzt Sex oder was ist da jetzt der nächste?
Oh, loco.
Ist es gleich so ein Stockholm-Syndrom?
Es muss nicht die Hütte auf Ibiza oder wo war diese Insel, wo wo die Frau in der Hütte war und dann ist
da alles Korsika.
Korsika, es muss nicht die Hütte von Korsika sein. Es
muss nicht immer alles auf Korsika. Ja.
Oh Gott. Bitte.
Jetzt bin ich total verwirrt, weil...
Ja. Loco.
Loco.
Ah, okay. Jetzt wird nämlich ein Sprung gemacht anscheinend.
Mhm. Zeitsprung hast du
es. Zeitsprung, genau. Mhm. Ich war 9 Jahre alt gewesen, als ich nach dem Unfalltod meiner Eltern ins Heim kam, da ich keine näheren Verwandten hatte, die mich hätten aufnehmen können. Aber sie schreibt doch gerade von ihrem Vater, oder? Davor.
Ich habe den Faden verloren.
Oder es ist jetzt Loco. Das kann natürlich auch sein.
Man erfährt jetzt, woher sie Loco kennt. Genau,
oder ist es die Perspektive von Loco, kann es auch sein? Oder ist es jetzt, denke ich, jetzt zu literarisch?
Das ist der Move, der kommt nie vor.
Okay, das wäre so Game of Thrones mäßig, so die Geschichte.
Loco erzählt die Geschichte weiter, meinst du?
Das wäre toll.
Ich sage jetzt Drama, Carbonara, Baby.
Gut.
Jetzt musst du der Aste das Heft geben. Sie hat Drama Carbonara. Oh Gott.
Aber du darfst noch mal rufen. So oft du willst.
Ja, so oft wie du willst. Ja.
Ich war 9 Jahre alt gewesen, als ich nach dem Unfalltod meiner Eltern ins Heim kam, da ich keine näheren Verwandten hatte, die mich hätten aufnehmen können. Es gab nur eine kränkelnde Großmutter, die der Aufgabe, ein traumatisiertes Kind großzuziehen, nicht gewachsen war. Traumatisiert nicht nur, weil meine Eltern tot waren, sondern weil ich den Unfall miterlebt hatte und selbst nur leicht verletzt mir ansehen musste, wie meine Eltern starben.
Na, servus.
Eines Tages wurde ein ungefähr 4-jähriger Junge ins Heim Loco gebracht. Ich glaube, das ist jetzt er, oder?
Das Heim heißt Loco.
Nein, der Typ, der 4-jährige.
Geben Sie Ihre Kinder.
Es wurde ein 4-jähriger ins Heim Loco gebracht.
Oh Gott.
Naja, ich glaube, dass das der 4-jährige ist jetzt der Loco.
Um
ne?
Cypress Hill zu zitieren, don't you know I'm Loco?
Right.
Sagt er jetzt zu ihr.
Lieblingsband. Ah, und das weißt du auch noch nicht. Wir haben die Ur-Weirde Crazy Playlist auf Spotify, wo wir alle Assoziationen aus allen Folgen sammeln. Und dieses Lied kommt auf die Playlist.
Mhm. Oh yes.
Und neben dem polnischen Hochzeitslied. Mhm.
Aber ich glaube, Deutsche Neuheim Loco ist aufgelegt, mehr oder weniger.
Aufgelegt.
Es gibt doch sicher noch ein Lied mit Loco.
Ganz
sicher.
Sicher Jennifer Lopez. Living in La Vida Loco.
Wieder Loco. Wieder
Loco.
Ja, genau.
Down in Acapulco. Oder?
Great.
Great, geile Playlist, wie immer. Okay. Also, eines Tages wurde ein ungefähr 4-jähriger Junge ins Heim gebracht, nachdem er verwahrlost, halb verhungert, fast verdurstet in einem ausrangierten Waggon auf einem stillgelegten Gleis gefunden worden war.
Gebitte.
Seine alkoholsüchtige Mutter hatte ihn dort ausgesetzt und eingesperrt.
Am Bahnhof, in einem Waggon.
Er konnte sich nicht selbst befreien. Ebenfalls traumatisiert verkroch sich der Junge vom ersten Augenblick an in eine Ecke im Flur des Heimes und schob endlos eine Holzlokomotive vor sich hin und her.
Do the locomotion with me. Das ist
ein bisschen geschmacklos jetzt, finde ich. Aber gut.
Nein, das ist für die Playlist.
Nein, das ist alles für die Playlist. Entschuldigung. Dabei, dabei murmelte er ständig ein Wort. Das einzige Wort, das er zum damaligen Zeitpunkt sprach, nämlich
Lokomotive.
Loco. Und schon bald nannten ihn die anderen Kinder nur noch so. Irgendwann setzte ich mich schweigend neben ihn, strich über seinen roten Haarschopf mit dem Wirbel über der Stirn und der Narbe und streichelte sein blasses Gesichtchen mit den unzähligen Sommersprossen. Da schob er die Lokomotive zu mir herüber und ich schob sie wieder zu ihm zurück. Von da an verbrachten wir viele Stunden im Hin- und Herschieben der Lokomotive.
Das ist wahrscheinlich einer der so weird
dadaistischsten Momente von Drama Carbonara, den ich jemals hatte. Gerade.
Das könnte man nachspielen, wenn wir dann das Foto miteinander machen.
Ja, aber sie hat keine Lokomotiven da. Wir hätten sagen. Welche daheim.
Wir finden irgendwas.
Diese japanische Lokomotive mit dem wilden Gesicht vorne, hat sich sehr gut dafür
eignet. Welche ist das? Ist das Thomas?
Ja.
Thomas ist doch keine japanische Lokomotive, ist eine britische Lokomotive.
Ich dachte, das ist japanisch.
Nein, das ist Großbritannien History-Kult.
Ach so. Mhm. Aber es gibt in Japan einen Theme Park mit Thomas der Lokomotive.
Really? Mhm. Great.
Creepy.
Es gibt auch einen Hello Kitty Train, möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen.
Creepy, der normal rumfährt?
Ja, das ist ein Hochgeschwindigkeitszug.
Echt? Toll.
Mhm. Ey, what? Okay.
In meinem Kindergarten ist der Sohn von dem Typen gegangen, der die Schwebebahn gebaut hat. Diese High-Speed-Schwebebahn in Japan, der war der Ingenieur. Okay. Ja?
Great. Mit dem Hello Kitty-Gesicht.
Alles hat ein Hello Kitty-Gesicht in Japan.
Und dann kam der Tag, an dem die Sonne vom wolkenlosen Himmel in unsere Ecke schien und ich ganz einfach seine Hand nahm und sagte, was sagt sie jetzt zu ihm? Guess es.
Wir bleiben immer zusammen.
Geh mal in den Garten.
Prinz der Kelche. Mhm. Beginn großer Emotionen.
Weirderweise, und du hast die Geschichte gelesen, deswegen weißt du es, komm, wir gehen in den Garten. Ich begann mich um ihn wie um einen kleinen Bruder zu kümmern. Ich half ihm beim Waschen, beim Zubettgehen und las ihm jeden Abend eine Geschichte vor. Bald hing er wie eine Klette an mir, was mich nicht im geringsten störte. Ganz im Gegenteil, ich fühlte mich nicht mehr so verlassen. Ich hatte einen kleinen Bruder.
Drama Carbonara, Baby. Grüße an meinen kleinen Bruder. Eines Tages sagte man mir, dass ich zu Pflegeeltern kommen würde. Ein erstes Kennenlernen sollte im Zoo stattfinden. Als mich die zukünftige Pflegemutter am Abend zum Abschied in ihre Arme nahm, klammerte ich mich unvermittelt an sie und brach in Tränen aus. Mein Körper wurde regelrecht von Schluchzen geschüttelt. In ihren weichen Armen, die mich fest umfangen hielten und lange entbehrte Wärme, Liebe und Geborgenheit ausstrahlten,
da sind die Emotionen,
löste sich endlich der Schock in meinem Inneren. Loco stand am Gartentor, als ich von meinen Pflegeeltern abgeholt und später sogar adoptiert wurde. Fassungslos blickte er mir nach. Tränen liefen über sein versteinertes Gesichtchen, Verzweiflung lag in seiner Stimme, als er wieder und wieder meinen Namen rief. »Ich lass dich nicht im Stich«, rief ich zurück. »Das verspreche ich dir«, fügte ich noch hinzu und war selbst davon überzeugt. Doch ein neuer Abschnitt hatte in meinem Leben begonnen. Das Heim und Loco waren in weite Ferne gerückt. Und nun stand er vor mir, Loco, dessen eigentlichen Namen ich nicht einmal wusste. »Interessiert es dich, wie lange ich gewartet habe?« Ich wusste genau, was er meinte. »Bis ich 18 war und das Heim verlassen musste«, beantwortete er seine eigene Frage. »Und das hier soll wohl nun eine Art Strafe für mich sein?« Ich war betreten und fühlte mich schuldig. Es hat eine Weile gedauert, bis ich herausgefunden habe, wo deine reichen Adoptiveltern wohnen. Dir muss es ja echt super gegangen sein in dem tollen Haus. Und jetzt kannst du gleich mal feststellen, wie viel du ihnen wert bist. Er hielt mir sein Handy entgegen. Ruf an. 1 Million, dein Vater soll sie mir übergeben an der Rundsporthalle heute um Mitternacht. Und seinen Autoschlüssel. Wenn er die Polizei einschaltet, geht es dir schlecht. Sag ihm das. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du einfach so damit abhauen kannst. Ha, du kommst natürlich mit. Mit triumphierendem Lächeln hob er seinen unförmigen Gürtel in die Höhe. Siehst du, was ich da habe? Meine Kehle schnürte sich augenblicklich zu. Sprengkörper? Genau,
den die Gürtel. Die Urorge-Geschichte bitte, haben wir noch nie gelesen, sowas weirdes Orges.
Ja, willkommen bei Drama Carbonara, Jasen, jetzt müsste das langsam groß sein. Möglich. Da kann alles kommen.
Aber im schlimmsten Fall würde jetzt sich mit ihr gemeinsam hochsprengen, in die Luft sprengen, right, oder was? Mm.
Genau, den Gürtel schnalle ich mir um und dich kette ich an. Mm. Wenn dein Vater nicht spurt oder Polizei auftaucht, fliegen wir beide in die Luft. Ich habe nichts zu verlieren. Mit 18 hast du das Heim also verlassen. Was war davor? Kurzer Abstecher in eine Pflegefamilie, eine zweite hielt es auch nicht lange mit mir aus. Allerdings hatte ich es darauf angelegt. Du hattest ja versprochen, mich nicht im Stich zu lassen. Ein unerträglicher Gedanke war, du kommst und ich bin nicht da. Ich schluckte, versuchte mich zu verteidigen. Kannst du dich vielleicht auch mal in meine Lage versetzen? Ich war ebenfalls noch ein Kind und hatte wie du einen Schock. Ja, mit dem einzigen Unterschied, dass du auf der Sonnenseite des Lebens gelandet bist. Jetzt bin ich am Zug. Ich lenkte ab. Was hast du nach dem Heim gemacht? Schreinerlehre. Die du abgebrochen hast, stellte ich fest. Woher willst denn du das wissen? Von deinem Lehrmeister. Ich habe die Adresse vom Heim bekommen. Du hast im Heim? Wann? Tatsächlich hatte ich mich nach Beendigung meiner Ausbildung nach ihm erkundigt, wollte wissen, was aus Loco geworden war. Der Gang war mir sehr schwer gefallen, da ich befürchtete, die Verzweiflung von damals würde wieder in mir aufsteigen. Verzweiflung war es nicht, aber tiefe Beklommenheit. Warum abgebrochen, wollte ich wissen, ohne auf seine Frage einzugehen. Ich lass mich doch nicht blöd anquatschen wegen meiner beknackten Mutter, die im Knast landete, weil sie mich ausgesetzt hat. Was ist das hier geworden, weißt du das? Als sie raus war, hat sie mich sogar im Heim besucht. Was, du hast heute noch Kontakt zu ihr? Pff, sie hat sich zu Tode gesoffen.
Drama Carbonara, Baby.
Aber gewisse Begabung hat er schon, der Loco, weil so Sprengstoffherstellung, das
naja.
Ist ja schon eine hohe Kunst, muss man an der Stelle erwähnen.
Du würdest mit ihm nicht über die Vergangenheit, sondern über den Sprengstoff sprechen.
Genau, und warum das eine das schlechte macht? Idee ist, irgendwie ein Handy anzulassen, wenn man jemanden entführt. Aber ja, es
ja.
Technology.
Ja.
Aber das würdest du ihm dann nicht sagen, dass es eine schlechte Idee ist. Das ist eine sehr gute Idee. Danke, dass du...
Ich sehr genau, toll. Benutzen wir das Handy. Moment,
wollen wir nicht eine SMS ein schreiben? Sie hat sich zu Tode gesoffen. Betreten schwieg ich einen Augenblick. Was ist eigentlich mit deinem Vater? Keine Ahnung. Vermutlich wusste meine Mutter nicht mal genau, wer mein Vater war. Wovon lebst du? Gelegenheitsarbeiten. Bist du vorbestraft? Fragte ich unvermittelt.
Jetzt schon.
Sag mal, soll das ein Verhör sein? Und dann grinste er fast ein wenig stolz. Erwischt wurde ich noch nie. Und nun habe ich die Chance meines Lebens. Wie gesagt, jetzt bin ich am Zug. Am Zug. Ich kann nicht genau sagen, warum ich keinerlei Angst mehr empfand. Er war wieder mein kleiner Bruder, der verzweifelt versuchte, nicht weiterhin auf der Schattenseite des Lebens zu stehen. Wie ist eigentlich dein richtiger Name? Nenne mir das, weiß sie.
Entscheidend.
Felix. Weißt du, was das bedeutet? Ja.
Der Glückliche.
Der Glückliche, aus dem Lateinischen übersetzt. Bitter lachte er auf. Passt wie die Faust aufs Auge. Das kann sich ändern. Klar. Bald habe ich 1 Million. Ich ging nicht weiter darauf ein. Kannst du dich daran erinnern, wie wir im Heim ein Blumenbeet zusammen angelegt haben? Bei Wind und Wetter sind wir hinausgelaufen, um ja nicht zu versäumen, wenn die ersten Knospen aus der Erde sprießen. Stopp!
Keine Fotos bis jetzt besprochen. Du willst sofort wissen, wie die ausschauen. Wie okay, schaut Moment. Sie aus?
Also.
Und was ist da los fotomäßig?
Erstes Foto ganz vorne. Man sieht sie.
Ja.
Spaghetti-Träger-Top,
Skinny,
bisschen so ein Insta-Face-Gesichtsausdruck, so
kindlanger Bob,
Jessica Biel ein bisschen,
aber ohne Stirnfransen.
Ja. Sehr präzise beschrieben.
Gut, also das ist mal sie. Dann haben wir hier die Gärtnerei, war mein ganzer Stolz.
Komplett andere Frau.
Andere Frau mit Blumentopf in der Hand, weißes T-Shirt.
Desperate Housewife.
Fröhliches Lächeln.
Desperate Housewife. Desperate Housewife.
Und da sieht man jetzt ein Foto von den beiden Kindern. Sie schaut mehr psychopathisch aus auf dem Bild als er.
Zeig. Nee. Ja, sie schaut. Aber trotzdem lieb. Lieb.
Okay, und auf der letzten
90er Seite. 90er Jahre Kindheit.
Okay, das letzte Foto besprechen wir dann erst auf der letzten Seite. Also Knospen aus der Erde sprießen. Wir konnten es kaum erwarten. Als sie dann da waren, haben wir sie nachts mit einem Tuch zugedeckt, aus lauter Angst, es könnte ihnen zu kalt werden. Das ist so random, was ist das? Ha?
Wen und haben sie zugedeckt?
Die Knospen.
Die Knospen, die sie miteinander angelegt haben im Heim.
Im
den Überblick verloren. Und wo ist der Sprengstoffgürtel?
Jetzt möchte ich doch das nächste Bild beschreiben, obwohl ich noch nicht weiß, was genau dazu gehört. Aber man sieht einen jungen, knackigen Mann, der auf einer Leiter in einer Baumkrone steht, mit lauter Knospen rundherum, aber ein erwachsener Mann. Und darunter steht nicht, er schützt die Knospen oder so irgendwas, sondern er arbeitete schnell und gut.
Ja, der steigt jetzt voll ins Gärtnerbesen mit dir
ein. Gärtnerbesen, okay. Also, sollen wir mal eine Karte legen für die gemeinsame Zukunft der beiden noch?
Ja, jetzt musst du eine ziehen, du warst schon nicht.
Jetzt muss ich eine ziehen. Okay, ich lese noch den Absatz fertig und dann ziehe ich. Und als sie dann zum ersten Mal die Blütenblätter öffneten, fuhr er spontan fort, unterbrach sich aber abrupt. Habe ich dich umarmt, ergänzte ich, aus lauter Freude, was wir da gemeinsam hingekriegt haben. Verlegen schaute er auf seine Hände. Zeitsprung. Ich ziehe eine Karte.
Oh, es ist aber schon sehr klassisch, die Ass der Schwerter.
Die was?
Die Ass der Schwerter.
Die Ass der Schwerter.
Ass der Schwerter.
Ein Classic, ein Classic.
Die Ass der Schwerter.
Schon wieder Schwerter.
Schon wieder Schwerter.
Das ist das dritte Mal jetzt Schwerter.
Ja, das ist die Geschichte.
Wofür stehen die?
Ne, eigentlich stehen die Schwerter ja für das Geistige, aber eben auch für gerne für Konflikt. Und die Ass bezeichnen eigentlich immer mehr oder weniger den Beginn einer Reise oder der Beginn des Prinzips. Es kann die zündende Idee sein, das kann aber auch der erste Schlag sein.
Oh, wow. Und das jetzt kombiniert mit dem nächsten Satz nach dem Zeitsprung. In diesem Augenblick änderte sich etwas in ihm. Ich konnte es genau spüren. Sein bis dahin fast steifer Rücken sackte in sich zusammen. Plötzlich sah er so hilflos aus. Ein hilfloser kleiner Junge, der sich sein Leben lang einen Menschen gewünscht hatte, der ihn akzeptierte, an ihn glaubte, der ihm so wie Familie war, die er nie gehabt hatte. Damals war er unbewusst davon überzeugt gewesen, all das in mir gefunden zu haben. Die erneut aufsteigenden Schuldgefühle verscheuchte ich mit einer raschen Handbewegung über die Stirn. Ich glaube, damals wurde der Grundstein zu meinem heutigen Beruf gelegt, fuhr ich fort. Ich bin Gärtnerin geworden und habe inzwischen eine eigene Gärtnerei. Dabei hat dir wohl dein Vater kräftig unter die Arme gegriffen.
Das weiß er ja schon, weil er hat sie ja dort schon verfolgt und so, oder? Das ist keine News, oder?
Es klang resigniert. Startkapital, das ich ihm mit Zins und Zinseszins zurückzahle. Er sah mich an, sein Blick war viel weicher geworden. Ich bemerkte so etwas wie Sehnsucht darin, aber gleichzeitig eine Traurigkeit, die mir zu Herzen ging. Spontan legte ich meine Hand auf seinen Arm und fragte unsicher, habe ich eine zweite Chance?
Drama Carbonara, Baby. Habe ich eine zweite Chance? Er senkte den Blick. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, meinte ich leise. Wie soll die denn aussehen? Fragte er tonlos. Es war, als wäre plötzlich seine ganze Kraft in ihm zusammengebrochen. Ich war regelrecht dankbar für den Gedanken, der mir in diesem Augenblick kam. Hey, was hältst du davon, bei mit mir in der Gärtnerei einzusteigen?
Hey, Junge, mit dem Sprengstoffgürtel.
Und ich meine, überlegt euch, wo sie sich die ganze Zeit unterhalten, in diesem weirden Keller und mit diesem Eisenbett und so. Also
ich
diese Szenerie
die ganze Zeit in so einem Bunker eigentlich, seit wir über diesen Bunker gesprochen haben.
Ja,
irgendwie.
Das ist genau so.
Stimmt.
So diese Betonwände.
Wir haben ein Bunkerkabel. Mhm. Und was ist mit dem Strumpf? Hängt der da jetzt noch am Kopf oder hat er den losgerissen?
Hat er nämlich so ein komischer Zipfelmütze nur auf, was seine Autorität
so wie
nimmt.
Diese Otto-Zwergen.
Genau. Ja. Er blickte auf. Du hast ein Händchen dafür. Das wurde bereits im Heim offensichtlich. Er sah mich immer noch schweigend an. Komm einfach mal vorbei und schau es dir an. Wenn es dir nicht
aber
gefällt,
bitte ohne den
kannst du mich immer noch mal kidnappen. Mein Lächeln fiel dabei etwas schief aus.
It's a classic.
Aber beim nächsten Mal bitte ohne Gürtel, fügte ich noch rasch hinzu. Mhm. Schweigend hob er das Monstrum hoch und hielt es mir unter die Nase. Ich fuhr zurück. Attrappe. Schau, er ist doch nicht so begabt, was
die Geschwister.
Wie damals hatten sich bereits unmerklich mütterliche Gefühle in mir ausgebreitet. Mhm. Vermutlich der Sprengstoffgürtel hat irgendwas getriggert. Mhm. Bist du mit meinem Vorschlag einverstanden? Ich hoffte es sehr und nicht nur, weil er mich dann gehen lassen würde. Er antwortete nicht, stand aber nach geraumer Zeit auf und öffnete die Türe. Ich stieg eine steile Treppe hinunter, trat auf die befahrene Straße hinaus und hatte keine Ahnung, wo ich mich befand. Ein Passant zeigte mir den Weg zur Bushaltestelle.
Wie schräg, dann gehst du nach deiner Entführung einfach so auf die Straße und fährst mit dem Bus, oder?
Ich meine, holst dir ein Croissant oder so.
Bestellst du Uber. Bestellst du Uber, ja. Na bitte, oder?
Urarg. Ich würde was zum Essen holen, so ganz spannend. Topfengulatschen. Kurzer Snack gegen den Unterzucker.
Ja, stimmt.
Sie hat auch nichts gegessen. Also.
Ja. Und zur Feier des Tages ein Strauß Blumen.
Genau, für mich selbst. Hashtag Self-Love. Genau eine Woche dauerte es, bis Felix tatsächlich kam. Ohne große Worte reichte ich ihm eine Gärtnerschürze, das ist ja total absurd, in der Gärtnerei arbeitet, und ging ins Gewächshaus voraus. Die Setzlinge müssen eingepflanzt werden. Hier sind Töpfe, dort ist Erde. Er arbeitete schnell und gut, woran ich keine Minute gezweifelt hatte. Er war wissbegierig und ausdauernd. In kürzester Zeit hatte er sich eingearbeitet. Alle meine Bücher, die ich für die Ausbildung durchgebüffelt hatte, studierte er in jeder freien Minute, schrieb ganze Passagen heraus, machte sich eigene Notizen. Also, man darf Leute entführen, aber nur, wenn man danach fleißig das versucht.
Man darf die Menschen nicht aufgeben.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja.
An den Wochenenden besuchte er Messen, Ausstellungen, Vorträge und kam mit Unmengen von Informationen
Sprengstoff zurück.
Unkraut X. Aber wirklich.
Ja, natürlich. Was braucht man dann? Nitrat.
Dünger. Also ja. Das geht ganz böse aus. Am Schluss kommt eine große Explosion. Und er hatte eigene gute, konstruktive Ideen. Als ich ihn eines Tages während der Arbeit fröhlich vor sich hinpfeifen hörte, musste ich ganz einfach lächeln. Wie war das nochmal mit der lateinischen Übersetzung? Fragte er übergangslos. Ich wusste gleich, was er meinte. Felix der Glückliche.
Oh Gott.
Könnte was dran sein. Er grinste und stieß den Spaten in die Erde. Ich wusste bereits zu diesem Zeitpunkt, dass er das Zeug zum Teilhabe hatte, was ich ihm in absehbarer Zeit anbieten würde. Er war der geborene Gärtner.
Im Hintergrund so Uhrticken gerade irgendwie. So.
Mein kleiner Bruder. Das Ende.
So eine schöne Geschichte.
Die wird das bereuen.
Wahnsinn, so schön. Vor allem das Ende gefällt mir so gut.
So eine schöne Geschichte,
jetzt
oder?
Jetzt hat er den Zugang zu Sprengstoff.
Ja.
Ich will die Karten fragen, ob er Terrorist wird.
Ja, bitte.
Ja, I'm a terrorist. T-E-R-R-O. Genau.
Also das ist jetzt mehr oder weniger der so, Roll Titles 7 Jahre später. Was wird mit Felix? Hat Felix
hat sie einmal was falsch gemacht und er zuckt wieder komplett aus? Was ich meine, ist eh nett, dass es ihm jetzt gut geht, aber was ist, wenn es ihm mal wieder schlecht geht? Mhm. Oder? Das ist die Gefahr.
Fleischfressende Pflanzen an.
Wie heißt das? Ist nicht der House of Horror? Wie heißt das?
Little House of Horror?
Ist es, wo die Pflanze so groß wird und dann immer so, diese Menschen zum Fressen kriegt? Ja.
Wird er Terrorist?
Schwierige Asterschwerter.
Nein.
Das gibt's ja nicht.
Naja, also, verrückt. Kann schon sein. Also, ich würde sagen, die fixe Idee, also irgendwas mit Sprengstoff wird noch passieren.
Okay, krass.
Okay, dann wird sie Terroristin.
Oder sie werden beide Terroristen.
Ja, oder sie machen es gemeinsam. Oh, urlieb.
So lieb. So mal die Geschwister.
Hashtag Family halt.
Hat mir so ein bisschen an Rorschach erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mhm.
Ja.
Von The Watchmen.
Ah, ich verstehe. Mhm.
Diesen psychotischen, rachelüstigen Verbrechensbekämpfer. Mhm. Auch rothaarig übrigens.
Mhm. Oh, mit Narbe auf der Stirn.
Ja, auch Narben.
Wow, okay.
Narben, rothaarig, eben auch ganz gnadenlos, aber der wird nicht als Gärtner arbeiten. Also Rorschach hätte das durchgezogen.
Als Tarnung schon vielleicht, oder?
Stimmt, bei dem Charme dann.
Ja, also Tatjana, ich möchte sagen, danke.
Gern.
danke für diese schöne Geschichte nach der Sommerpause.
Ja, gern.
Sehr genossen.
Ja, um so ein bisschen im Winter rein zu grooven, mm-hmm. weißt du, in die dunkle Jahreszeit.
You did it. Es geht mir jetzt richtig gut. Ja, lieber Georg, was ist denn hier eine Conclusio?
Oder alternatives Ende.
Oder alternatives Ende, genau.
Alternatives Ende. Mhm. Alternatives Ende der Geschichte. Das ist schwierig, weil du ja schon relativ früh den Bogen irgendwie, also sobald irgendwie sie gesagt hat, dass sie irgendwie in einem Heim war und nach ihm gesucht hat, war ja klar, dass er da irgendwie nicht hat.
Natürlich. Ja, das stimmt.
Also er ist ja ziemlich...
Ich finde, diese RAF-Geschichte ist eigentlich schon das alternative Ende, dass sie beide Terroristen werden und Sachen in Deutschland sprengen.
Genau.
Finde ich, ist eigentlich das alternative Ende, gell?
Ja.
Ja.
Könnte man so sehen, dass es jemand
so Ökoterroristen könnten
Öko sie Bonnie werden. Öko-Bonnie-Kleid.
Mhm. Oh Gott.
Im Jahre 2035 können sie das Bonnie-Kleid genau. der Thursdays for Destruction-Bewegung.
Genau. Oh Gott. Perfektes alternatives Ende, finde ich.
Schön, wirklich schön. Ich finde, da gibt es nicht mehr viel dazu zu sagen.
Na?
Eigentlich. Wollen wir jetzt für uns noch kurz die Karten?
Ja, aber vielleicht bemühen? Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist ja immer so intim.
Okay. Ja, dann, Dramovic.
Ciao.
Checkt uns aus. Facebook, Insta, gell? Playlist. Viel Spaß dabei. Das ist wirklich. This will mess up your algorithm.
Vor allem, wenn man es schafft.
Shuffle it. Ich habe übrigens heute neu bestückt und es sind über 400 Songs schon in dieser
crazy Playlist. Ja, und ich habe noch einen Ding. Mein Freund, der Baum.
Oh, schön. Ja, sehr herrlich. Sehr gut.
Ich hätte gern noch zum Thema Ökoterrorismus den Song Tatjana See von Neurosis.
Perfekt.
damit die Mischung noch ärger ist.
Okay.
Und dann gibt es noch von der Hildegard Knef diesen herrlichen Song mit da sprach die Birke und da, wo es über Baum spazieren geht. Ah, das nehme ich auch mit rein.
Apropos sehr spazieren gehen. Ladet euch die App runter, sie ist kostenlos, oder?
Die genau, andere genau. Stadt.
Oh ja.
Und probiert es aus.
Und geht spazieren. Mit oder ohne Baum. In diesem Sinne, macht es gut. Alles Liebe, Heizung aufdrehen. Bussi.
Bussi.
Ciao, ciao. Bevor ihr euch jetzt verabschiedet, wünschen wir uns noch ein, zwei, drei Dinge von euch. Und zwar erzählt euren Freunden, euren Omas, euren Tanten von uns und folgt uns auf Instagram und Facebook oder schaut vorbei auf www.dramacarbonara.at, um alle dramatischen Wendungen aus erster Hand mitzuerleben.
Falls ihr noch nicht dazu gekommen seid, abonniert uns auf Apple Podcasts und Spotify und schreibt uns auch gerne eine Bewertung. Wir freuen uns darüber wie wahnsinnig und für andere Hörerinnen ist es auch eine tolle Entscheidungshilfe.
Und zuletzt, helft uns bei der Recherche. Die Hefte gibt es in jeder Trafik und wir freuen uns über eure Fundstücke in unserem Podcast Drama Carbonara, laut und kommentiert vorzulesen. In diesem Sinne, ciao, Bussi, Baba und
viert euch!